Mein Name ist Alexander Schütz. Ich komme aus Graz, ursprünglich von Deutschland, aber seit jetzt schon fast 6 Jahren, am 17. Dezember sind es genau 6 Jahre, sind wir als Familie in Graz. Wir sind dankbar, dass wir da sind. Ich bin in Graz Studienleiter für die Evangelikale Akademie und in der Falkenhofgasse dort für den Kinderbereich zuständig. Unser Thema heute: Jesus kam anders als erwartet. An welche Dinge aus der Kindheit erinnert ihr euch noch? Also bei mir ist aus der Kindheit zwar vieles verschwunden, aber an eines kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. An meine Erwartungen, die ich hatte, wenn wir als Familie in den Urlaub gefahren sind oder auf eine christliche Familienfreizeit, dann hatte ich immer ziemlich konkrete Erwartungen, manchmal ausgelöst durch Träume oder so in meinen Gedanken. Ich habe mir vorgestellt, wie sieht es dort aus, was kann man dort machen, wie kann man spielen oder was weiß ich. Und wisst ihr was? Es kam immer anders als erwartet. Google Maps gab es damals noch nicht, da konnte man nicht so die Umgebung anschauen. Gibt es da einen Wald oder was kann man da spielen? Das gab es noch nicht. Die Realität war immer anders. Oftmals gut, aber anders als erwartet. Das gilt auch insbesondere für eine Person, die zentrale Person in der Menschheitsgeschichte, nämlich für Jesus Christus. Er kam auch ganz anders als erwartet. Der Mann, der in kein Schema passt. Ein Buch und ein Film heißen so, von Campus für Christus. Was hast du für Erwartungen an deinen Beruf, an deinen Partner, an deine Familie, an deine Mitmenschen? Das Aussehen von Predigern. Vielleicht habt ihr gedacht, mein Schwert hat diesen blöden Pullover ausgegraben. Hat er nicht was Besseres gefunden in seinem Schrank heute? Was hast du für Erwartungen an ein Leben mit Jesus? Unser Thema ist heute: Jesus kam anders als erwartet. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Und der Bibeltext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Markus 1, 1 bis 11. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich bete noch gerade. Ja, Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir gemeinsam heute drüber nachdenken dürfen, über dein Wort, über diesen großen Schatz. Und danke, dass wir dich darin erkennen können, wie sehr du uns liebst. Gerade jetzt auch in dieser Weihnachtszeit, Adventszeit wieder neu darauf zugehen, auch und auch auf Weihnachten zugehen und ja daran denken, was du getan hast für uns, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast. Und danke dir jetzt auch für diesen Morgen, dass wir uns hier in Frieden und in Freiheit versammeln können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir durch die Begegnung miteinander, die Begegnung mit dir, ja verändert werden. Ja, ein Stück weit mehr in dein Bild verändert werden. Amen. Jesus kam anders als erwartet. Das zeigt das Markus-Evangelium uns klar. Markus möchte uns Jesus als Sohn Gottes vorstellen. Aber der Schwerpunkt liegt noch ganz woanders. Wir lesen in Markus 10, Vers 45 von Jesu Auftrag. Da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus, der Knecht, der dienende Herr, der Messias, der ganz anders kommt als erwartet, der zu uns Menschen kommt, um zu dienen, um sein Leben hinzugeben am Kreuz, aus Liebe zu dir und zu mir. Und wir wollen heute anhand unseres Textes drei Schwerpunkte miteinander betrachten. Erstens, Jesus kam als Angekündigter her. Zweitens, Jesus kam als mächtiger Herr. Und drittens, Jesus kam als demütiger Herr. Erstens, Jesus kam als Angekündigter Herr. In Vers 1 lesen wir Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung oder Gott rettet. Christus ist die lateinische Form von Messias, bedeutet der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Propheten, Priester und auch Könige gesalbt. Ganz besondere Personen. Zur Zeit Jesu gab es eine besondere Erwartung an den Messias. Der Messias, der sollte die verhassten Römer aus dem Land treiben, wieder für Freiheit sorgen und für Israel und mit Israel ein neues Reich aufbauen. Das war die Haupterwartung an den Messias damals. Und Evangelium bedeutet frohe Botschaft oder Freudenbotschaft. Aber das ist zu wenig. Es ist letztlich eine Botschaft, die das ganze Leben total verändert. Im Altertum war es so, wenn da der Bote von der Schlacht kam, der Bote mit der Freudenbotschaft, mit der frohen Nachricht, die Feinde sind besiegt, dann hatte das ganz praktische Auswirkungen. Das hatte wirklich starke Konsequenzen für das Leben. Wow, der Feind ist besiegt. Wir müssen keine Angst mehr haben. Wir werden nicht verschleppt. Unsere Frauen und Kinder werden nicht gefangen genommen, verschleppt, vergewaltigt oder was auch immer. Wenn die gute Nachricht von Jesus Christus in dein Leben trifft, dann will es dein Leben total verändern. Ihr Lieben, das ist viel mehr als die frohe Botschaft, mein Lieblingsclub hat jetzt gewonnen. Mein Lieblingsclub hat gestern wieder verloren, Borussia Dortmund, aber dafür hat Sturm Graz gewonnen, ein kleines Trostpflaster. Aber es ist viel mehr als so eine frohe Botschaft, ja, wo die Freude schnell vergeht. Nein, Jesus möchte dein und mein Leben total verändern. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel, über die Sünde. Und genau das feiern wir an Weihnachten. Dieser Startpunkt. Jesus verlässt den Himmel aus Liebe zu dir und zu mir. Er kam in diese Welt, um für uns den Sieg zu erringen, die Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder herzustellen. Aber Jesus tat dies anders als erwartet. Markus erwähnt in Vers 2 den Propheten Jesaja. Und wenn ihr dann dieses Zitat im Alten Testament sucht, denkt ihr, da irgendwas passt da nicht. Oder es passt nur zum Teil. Es ist so ein sogenanntes Mischzitat. Und in Vers 2 zitiert er aus Maleachi 3, Vers 1. Und in Vers 3 aus Jesaja 40, Vers 3. Und damals war es üblich, dass jüdische Lehrer mehrere Texte miteinander verbanden. Und manchmal, also Stellenangaben gab es ja damals eh noch nicht. Aber wenn er gesagt hat, dem Propheten Jesaja, dann wussten die Leute, aha, da und da finde ich das. Die haben viel auswendig gewusst. In beiden Stellen geht es um die Wegbereitung für den Herrn. Ein Bote in der Wüste sollte dem Herrn vorangehen. Und in Johannes dem Täufer hat sich diese Vorhersage erfüllt. Seine Hauptaufgabe war Hinweisen auf Jesus. So wie der Maler Matthias Grünewald es beim Isenheimer Altar gemacht hat. Man sieht dort, der Zeigefinger ist besonders betont. Und das ist nur ein Ausschnitt von dem Altarbild. Wir sehen gleich den großen Überblick. Da ist der Johannes. Und er zeigt auf Jesus hin. Und das war dem Maler wichtig. Obwohl es historisch natürlich verkehrt ist. Johannes war zu dem Zeitpunkt schon längst getötet, enthauptet. zum Zeitpunkt der Kreuzigung lebte Johannes nicht mehr. Aber es war ihm wichtig, das darzustellen. Seit die Aufgabe Johannes des Täufers auf Jesus hinweisen. Und in Johannes hat sich genau das erfüllt, was der Prophet Jesaja schon 750 Jahre vor Christi Geburt und der Prophet Malachi ungefähr 430 Jahre vor Christi Geburt angekündigt hatten. Das bedeutet für uns, es sind alles keine zufälligen Ereignisse gewesen. Es war von Gott geplant. Er kennt die Zukunft. Gott kommt zu seinem Ziel. Sein Wort ist zuverlässig. Die Frage ist, wie gehen wir mit Gottes Wort um? Kennen wir Gottes Wort? Nehmen wir es ernst? Lassen wir Gottes Wort unser Denken und unser Handeln korrigieren? Oder korrigieren wir lieber Gottes Wort und passen es so an, dass es in unsere Kultur, in unsere Situation passt? Gottes Wort hat ewig Bestand. Du kannst dich auf dieses Wort absolut verlassen. Im Leben und im Sterben, in jeder Lebenslage. Jesus kam wie angekündigt. Jesus kam als angekündigter Herr. Zweitens, Jesus kam als mächtiger Herr. In Vers 4, da lesen wir von Johannes, dass er in der Wüste taufte. Wüste meint hier einen Ort außerhalb der bebauten Landes. Taufen bedeutet vom griechischen Grundwort her eintauchen, untertauchen. Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also Buße meint jetzt nicht sowas hier, ne? Das Bußgeld, was uns droht, wenn wir falsch parken. Buße bedeutet eine Sinnesänderung, eine Umkehr. Damit verbunden die Bereitschaft, sein Leben von Gott verändern zu lassen. Hast du diese Umkehr schon erlebt? Hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen, dass er Herr über dein Leben sein darf? Auch heute besteht diese Gelegenheit, Jesus einzuladen in sein Leben, einen Anfang zu machen, zu Gott umzukehren. Und wenn du schon mit Jesus lebst, aber es gibt hier etwas, was dich trennt von anderen Menschen, was die Beziehung zu anderen Menschen kaputt macht, Sünde, wo vielleicht noch Dinge zu bereinigen sind, auch dann darfst du umkehren. Er vergibt gerne. Bei der Taufe des Johannes ging es um die Vergebung von Sünden. Die Vergebung von Sünden geschah natürlich nicht durch die Taufe, es war nur ein äußeres Zeichen dafür, was die Menschen innerlich wirklich wollten, dass sie ihre Sünden bekannt hatten, dass sie zu Gott umkehren wollten. Und Vergebung ist hier auch mehr als dieses schnelle Entschuldigung bei der Kasse, wenn ich durch möchte und nichts zum Bezahlen habe. Vergebung meint, es tut mir leid, es soll nicht mehr vorkommen. Das habe ich auch in meiner Volksschulzeit gelernt. Ich war eher ein schüchterner, ein ruhiger Schüler, aber einmal habe ich doch eine Strafarbeit bekommen und ein anderes Mal habe ich einen Lehrer respektlos behandelt. Also unsere Klasse, die kannte diesen Lehrer eigentlich nur von der Pausenaufsicht und wir hatten aber den Eindruck, dass er uns als Drittklässler gegenüber den älteren Viertklässlern irgendwie benachteiligt, ungerecht behandelt. Und eines Tages saßen so einige von uns im Schulbus und die Tür war noch offen vom Schulbus und ich sehe den Lehrer auf dem Pausenhof, gehe noch schnell hin zur Tür und rufe: Auf Wiedersehen, Herr... Punkt, Punkt, Punkt. Es war kein Schimpfwort, aber es war eine Respektlosigkeit. Jedenfalls stürzte kurze Zeit später der Direktor aus der Schule und das war so ein richtiger Ruhenschiff, ne, so einer. Ich weiß bis heute nicht, warum der Lehrer, der uns ja gar nicht hatte, dass der trotzdem meinen Namen kannte und dass ich gerufen hatte und dass der so schnell den Direktor angespitzt hat. Und naja, weiß ich bis heute nicht, wie das alles ging. Jedenfalls kam er auf den Bus zugelaufen und meine Mitschüler haben das gesehen und haben zur Busfahrerin gesagt, schnell fahren Sie los. Hat sie natürlich nicht gemacht und der Lehrer kam rein, Schütz, wo? Und du gehst nach dem Wochenende, war gerade Freitag, du gehst nach dem Wochenende zu dem Lehrer und entschuldigst dich. Ja, okay, da hatte ich ein paar Tage Zeit zum Überlegen und dann habe ich das auch getan, habe ihm um Verzeihung gebeten, gesagt, dass es nicht mehr vorkommen soll und ja, damit war, das war nicht leicht für mich, aber es war bereinigt. Vergebung um Vergebung bitten ist nie leicht. Umso erstaunlicher ist das, was damals geschah. Die Taufe des Johannes war eine Umkehrtaufe, eine Vorbereitungstaufe für den Messias. Sie war eine besondere Taufe zwischen Altem und Neuem Testament. so nicht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wie wir es heute kennen. Es war besonders überraschend, dass er dies von Juden verlangte. Normalerweise verlangten die Juden das von den Heiden, von den Nichtgläubigen, die zum Judentum sich bekehren wollten. Sie verlangten die Beschneidung, also von den Männern, und eine Taufe und ein Opfer. So als sichtbare Zeichen, dass wirklich Juden werden wollten. Aber hier geschieht es irgendwie umgekehrt. Juden lassen sich taufen. Es war eine richtige Volksbewegung. Aus dem ganzen jüdischen Land und aus Jerusalem kamen sie zu ihm hin. Das muss wirklich eine Massenbewegung gewesen sein. Aber es zeigt, die Menschen hatten einen geistlichen Hunger. Einen Hunger nach Erneuerung, nach Veränderung. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Ich habe mich gefragt, habe ich diesen geistlichen Hunger? Habt ihr diesen geistlichen Hunger nach Veränderung in eurem Leben, in dem Leben von euren Lieben, von den Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, von euren Arbeitskollegen? Habt ihr diesen Hunger und diesen Wunsch danach, dass die Steiermark, dass Österreich, dass Europa wieder mit dem Evangelium neu erreicht wird, dass die Menschen sich hinwenden zu Jesus und dadurch Veränderung erlangen? Wir selber dürfen auch immer wieder neu zu Jesus kommen. Und einer meiner Bibelschullehrer hat mal gesagt, die Erneuerung ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Wir können Erweckung wünschen für Österreich, für die Steiermark, aber Erweckung fängt immer auch bei uns an. Herr, gibt es etwas, was zwischen mir und dir steht? Johannes lebte in der Wüste, er hatte nur die nötigste Kleidung und Nahrung. Johannes wollte nicht selber im Mittelpunkt stehen. Er wollte auf den hinweisen, der nach ihm kam. In Vers 7, da lesen wir, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Also jüdische Schüler mussten für ihren Rabbi einige Dienste verrichten. Aber selbst dieser Dienst, dieses Lösen der stinkenden und staubigen Schuhriemen, das mussten sie nicht erledigen. Aber Johannes sagt, ich bin noch nicht mal wert, das zu tun für den, der nach mir kommt, der stärker ist. Jesus ist der Stärkere und Johannes sagte voraus, dieser, der nach mir kommt, der wird nicht mit Wasser taufen, so wie ich es hier gerade tue. Der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und das geschah das erste Mal in Pfingsten. Und das geschieht immer dann, wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt. Wenn ein Mensch Jesus sein Leben gibt. In Epheser 1, Vers 13, da heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jesus ist der Stärkere, das wusste Johannes. Und das sagte er, als die Leute schon hofften, ja, vielleicht ist dieser Johannes ja der versprochene Messias. Diese Stärke, diese Macht Jesu zeigte sich besonders in seiner Ohnmacht am Kreuz. Dass er nicht herabgestiegen ist, obwohl die Leute es wollten. Ihr Lieben, wenn ihr auch alle Worte von meiner Predigt heute vielleicht vergesst, nehmt diese drei Worte mit und behaltet sie in eurem Herzen. Jesus ist stärker. Er ist der Herr. Das gilt in allen Situationen eures Lebens, meines Lebens. Jesus ist der Stärkere. Jesus kam als mächtiger Herr. Ein dritter Gedanke. Jesus kam als demütiger Herr. In Vers 9, da lesen wir, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam. Nazareth, ein unbedeutendes Dorf. Galiläa, eine Gegend, die bei den Juden nicht besonders beliebt war. Aber genau von dort kam Jesus, wieder anders als erwartet. Jesus kam und ließ sich taufen. Er reihte sich ein in die Reihe der Täuflinge. Er war der Einzige, der keine Sünde bekennen musste. Er hatte diese Umkehr nicht nötig. Er hatte nie eine Sünde getan. Also warum tat er das? Die Taufe Jesu war ein ganz besonderer Augenblick. Für Jesus und auch für uns. Schauen wir mal kurz rein. Es war erstens ein Augenblick der Entscheidung. Dieser Augenblick, der betraf Jesus selbst. Mit der Taufe begann der öffentliche Dienst Jesu. Jesus stellte sich gehorsam unter den Willen des Vaters. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, wo er genau wusste, der Weg wird mich ans Kreuz bringen. Es war die Entscheidung und bei der Taufe begann es. Es war ein Augenblick der Identifizierung und das betrifft uns, die Beziehung zu uns Menschen. Jesus identifizierte sich mit uns Menschen. Er stellte sich mit uns auf einer Stufe, er begegnete uns auf Augenhöhe, obwohl er selber nie eine Sünde getan hatte und auch keine Sünde begehen würde. Trotzdem hat er das in diesem Augenblick getan. Es war drittens ein Augenblick der Bestätigung und das betraf die Beziehung zu Gott, dem Vater. Wir haben schon gehört, freiwillig verließ er die Herrlichkeit des Himmels beim Vater. Und er wusste, am Kreuz wird diese Beziehung gebrochen durch die Sünde. Und dieses, diese Stimme, die da vom Himmel kommt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. So ein kleiner Ausdruck von dieser innigen Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Und es war viertens ein Augenblick der Zurüstung. Das betrifft die Beziehung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam auf ihn und ja, er half Jesus bei seinem Dienst. Er stand ihm bei. Das Handeln Jesu bei der Taufe und im gesamten Markus-Evangelium zeigt den demütigen Weg Jesu bis zum Tod am Kreuz. Aus Liebe zu dir und zu mir. Jesus kam als demütiger Herr. Zum Schluss habe ich euch noch etwas mitgebracht. Zwei Steine. Könnt ihr gerne mal rumgeben. Auf den ersten Stein, also das ist ein Lavagestein von der kanarischen Insel Lanzarote. Da haben Dorothea und ich vor 13 Jahren unsere Flitterwochen verbracht. Und auf den ersten Blick ist der Stein nichts Besonderes, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man da drin grüne Minerale. Es ist der Halbedelstein Olivin. Der ist nicht besonders kostbar, nicht so wertvoll, aber für ihn gilt eigentlich genau das, was auch für die wertvollen Edelsteine gilt. Sie sind in den Steinen verborgen. Und genauso war es damals bei Jesus. Von der äußeren Erscheinung nach wie ein Mensch. Also ein Mensch. Aber doch war er so ganz anders. In ihm verborgen war die Göttlichkeit. Und die Göttlichkeit, die strahlte immer wieder auf, wenn er ein Wunder tat, wenn er predigte mit Vollmacht. Nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Diese Göttlichkeit erstrahlt immer wieder. Und mein Wunsch für uns, gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit ist, dass wir wieder neu staunen über diesen Schatz, der mal verborgen ist im Wort Gottes, dass wir drin forschen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir wieder neu über das staunen, was Jesus für uns getan hat. Denn in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder neu staunen können darüber, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Jesus kam als angekündigter Herr, als mächtiger Herr und als demütiger Herr. So drei Aspekte aus diesem Text, die wir heute betrachtet haben. Aber Jesus kam anders als erwartet. Ich habe gedacht, oftmals handelt er auch in unserem Leben anders als erwartet. Aber eins dürfen wir wissen, er handelt immer, immer zu unserem Besten. Amen.